Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute wieder einmal über ein Business-Thema, unser allerliebstes Thema, neben den Serien natürlich. Ich begrüße im Abstandsstudio den lieben Adam. Moin, Adam.
Ahoi, hoi.
Hey, freust du dich auf Business?
Ja, natürlich. Nach der Veranstaltung, wo wir waren.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Denn wir waren gestern am Mittwoch bei der Netflix Next Präsentation, die jährlich stattfindet. Also ich erinnere mich, letztes Jahr auch da gewesen zu sein, vorletztes Jahr irgendwie nicht, aber da war ja auch Corona und irgendwie die Erinnerungen sind eh irgendwie leicht blurry. Also wir waren bei Netflix Next hier in Berlin in Friedrichshain im Kosmos. Adam, 18:30 haben wir uns getroffen, 19 Uhr ging's los. Was war dein erster Eindruck, als wir da vor dem Kosmos standen?
Oh, eine ganz schön riesen Buhai hier, was veranstaltet wird. Das war ich ja gar nicht mehr so gewohnt, weil damals, ist ja schon ein paar Monate jetzt her wieder, bei Disney war es so in kleineren, intimeren Rahmen und hier hatten wir jetzt irgendwie das Who is Who von Journalisten und Influencern gefühlt eingeladen. Also auch ein paar bekannte Gesichter waren dabei und ein großer Veranstaltungsort. Wir hatten Props aufgebaut, wir hatten Foto-Ops aufgebaut und dann halt eine große Preso in einem Kinosaal mit vielen Sicherheitsvorkehrungen, also zumindest was so mit Filmen angeht und so. Und Flaschen durften nicht direkt reingenommen werden, aber dann waren doch wieder Flaschen auf dem Sitz. Egal, so ist es dann halt manchmal.
Genau, Netflix Next, wir müssen dazu sagen, also Netflix macht so eine Veranstaltung, wie ja auch einige andere Streamer auch, du hattest Disney schon erwähnt, wo die deutschen Netflix-Peeps präsentieren, was sie so dieses Jahr vorhaben. Bisschen so eine Selbstbeweihräucherung, auch wie letztes Jahr gelaufen ist, aber auch natürlich so, hey, das sind unsere großen Serien, Reality-Formate und auch Filme plus ein bisschen auch US-Kram mit drin. Einfach so, was ist das nächste große Ding, was bei Netflix kommt? Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach gleich rein. Vielleicht vorweg können wir auch sagen, wer es noch nicht weiß, Netflix hat mittlerweile 260 Millionen Subscriber weltweit und 12 Millionen in DACH. DACH steht immer für Deutschland, Österreich, Austria und CH für die Schweiz. Und dann denke ich mal so, würde ich sagen, 9 Millionen Deutschland und der Rest Österreich, Schweiz. Oder was würdest du sagen?
Ja, das klingt, glaube ich, so ungefähr richtig, würde ich sagen.
Genau, weil sozusagen dezidiert gibt Netflix seine Zahlen für die einzelnen Territorien nicht raus. Ich glaube, US ist immer bekannt, ein bisschen auch EMEA, ne, was dann sozusagen Europa auch plus ist. Aber schön auch mal die Zahl gehört zu haben, 12 Millionen DACH. Und jetzt ging es natürlich auch um DACH. Das gesamte DACH-Team um Katja Hofem war vor Ort. Und du sagtest es schon, wir durften also nicht filmen. Wir sahen eine Couch, eine gute Moderatorin und es ging gleich los. Vielleicht vorweg, Netflix hat ja ein gutes 2023 hingelegt. Es wurde nochmal erwähnt, dass sie ja die 4 Oscars für Im Westen nichts Neues abgeräumt haben mit dem Kriegsfilm. Das Liebeskind, eine der erfolgreichsten deutschen Serien weltweit war. Ich habe nochmal in die Top Global Charts reingeschaut heute früh.
Ach, sehr gut.
Willst du hören?
Ja.
Denn du flüstertest mir natürlich gleich im Kinosaal hinzu, mehr als stark. Und ich dachte mir, gute Frage, Adam, gute Frage.
Mehr als Stripes of Europa?
Mehr als
Erinnert sich noch jemand? Dogs of Berlin?
Wobei ich da schon eine gute Frage finde, denn das wurde ja immer so als beste und erfolgreichste Serie kolportiert, vor allem auch im Ausland. Und ich habe geschaut, also Liebeskind startete irgendwann, glaube ich, im September 23 und hat nach den jetzigen Zahlen, das ist ja immer so ein bisschen verwirrend, also denkt immer dran, wenn ihr bei Netflix schauen wollt nach Zahlen, gibt es jetzt ja die Top Global Top 10 Chart Zahlen, die Netflix veröffentlicht, wo immer die Stunden-View drin sind und dann aufgebrochen, wie viele Views, also wie viel... Wie lang ist eine Staffel, die Views durch die Länge der Staffel und dann hat man so ein bisschen, wie viel User es eigentlich abgerufen hat. Aber es sind halt so ein bisschen grobe Zahlen. Wir wissen natürlich nicht, wie viel von diesen Views wirklich komplett bis zum Ende geschaut haben, bla bla blub. Ich habe es zusammen addiert im Kopf und es waren circa ab September für die folgenden Wochen 45 Millionen. Views, also sozusagen nicht Stunden-Views, sondern Views. Und das ist schon echt krass, weil ich habe nochmal geschaut, parallel dazu lief One Piece an, die ja wirklich sehr, sehr erfolgreich war. Und One Piece hatte im Vergleich dazu 64 Millionen. Und klar, es ist mehr, aber ich finde schon krass, dass eine deutsche Serie wie Liebeskind 45 Millionen User hat, die das gesehen haben, und One Piece de facto nur 64. Also ich würde schon sagen, das war ein sehr, sehr großer Erfolg. Und auch wenn wir uns an die Charts erinnern, das war wirklich wochenlang auch in den deutschen Charts, was ich gesehen hatte bei Netflix. Also wirklich sehr erfolgreich. Wir können es jetzt nicht direkt mit Dark vergleichen, weil wir ja die Dark-Zahlen, so wie sie heute berechnet werden, gar nicht mehr haben von damals. Ja. Ich würde aber trotzdem vermuten, dass mehr als 45 Millionen Menschen Dark gesehen haben, oder? Aber I don't know, es gab ja auch weniger Subscriber damals.
Genau, das ist immer das Ding, dass die Subscriber-Zahl ja auch dann wächst über die Jahre hinweg und deswegen die Zahlen nicht mehr so 1:1 vergleichbar sind.
Genau, und den letzten Punkt, den sie natürlich auch noch gefeiert haben als Team von 2023, war der Gewinn des internationalen Emmys für die Kaiserin. Ja. Und da bin ich ja immer so ein bisschen grumpy, weil natürlich ist das ein großer Erfolg, klar, keine Frage, aber der internationale Emmy hat jetzt auch nicht das Renommee wie ein Emmy, also ein US-Emmy für Primetime. Ja. Ich hatte auch noch mal geschaut, wer nominiert war. Adam, weißt du es noch?
Nein.
Also nominiert war 23 mit der Kaiserin Extraordinary Attorney Wu.
Ah ja, koreanisch oder so oder ja. Japanisch?
Koreanisch, du hast recht. Ich habe auch mal reingeschaut, weil es auch krass viele Aufrufe hatte bei Netflix. Also ich glaube, es ist eine der erfolgreichsten internationalen Serien. Ich würde fast vermuten, es ist erfolgreicher als Liebeskind gewesen, weil es immer in den Charts war. Dann siehst du bei den Global Charts so Balken, die sind so, rot sind ja immer die Balken, in wie vielen Wochen die in den Charts sind. Und ich glaube, bei Attorney Woo war das dann so eine 28 oder so. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Super krass. Also sehr eine süße Serie, aber jetzt auch sehr so Comedy, leicht, seicht, nicht so ganz meins, aber viele da draußen, ihr werdet das vielleicht auch gesehen haben. Eine andere nominierte Serie war Yosi, The Regretful Spy aus Argentinien.
Okay.
Noch nie gehört, sorry. Und The Devil's Hour, UK. Das war diese.
Ja, das ist, glaube ich, ja, ist das von Sky das Ding oder ist das was anderes? Ah nee, das ist Amazon Prime Video mit Capaldi, ne?
Genau, du hast so recht. Ja. Aber jetzt würde ich mal sagen, das ist jetzt auch nicht die Crème de la Crème der internationalen Produktion, wenn ich das sagen darf. Sorry. Ja. Also deswegen, klar, super cool, dass ihr den internationalen Emmy gewonnen habt und das ist wirklich auch immer super nice und ich glaube auch diese Verleihung da in New York muss ja auch toll sein und was für eine Ehre auch fürs Team und Cast und Crew und alles. Aber ich finde es doch immer so ein bisschen, weißt du, ich erinnere mich noch, wie wir bei dieser Veranstaltung waren davon, Watch Ever, und dann wurde Bracco so gefeiert. Ich glaube, die haben auch
Bracco
den internationalen Emmy bekommen. Und ich dachte
never
mir
forget
so,
Bracco.
Ja, genau, Bracco. Also, nein, aber wirklich, also ich denke, Deutschland Dach hat da wirklich ein wahnsinnig gutes Jahr hingelegt mit diesen drei Erfolgsstories. Und ich meine, allein die vier Oscars ist natürlich Wahnsinn im Filmbereich. Das ist natürlich unheard of. Also wirklich großen, großen Respekt. Tja, und dann ging's los, Adam. Was war das Erste, wo du deine Augen rolltest? Ja, oder das Erste, wo du dachtest, okay, jetzt geht's wirklich los hier?
Ich weiß es schon gar nicht mehr, womit sie angefangen haben, aber es gab halt relativ viel so, also meine Erinnerung an den Abend ist, dass die Serien so ein bisschen eine Nebenrolle gespielt haben und Reality und Filme dann doch eher im Mittelpunkt standen. Das, was mir aber am meisten im Gedächtnis geblieben sind zwei Serienformate. Also zum einen, weil das eine Serienformat uns so ein bisschen wie so ein Film präsentiert wurde und wir erst im Nachhinein gerafft haben, nee, das ist eine Miniserie und zwar Cassandra. Und das zweite ist Achtsam Morden. Aber ich glaube, Cassandra ist so ein bisschen das Kontroversere, das, was uns ein bisschen auch schon in so eine Kurve, so ein Curveball geworfen hat, weil es ein bisschen komisch aussah. So, also der Schnitt vom Trailer oder dem Material war da jetzt auch so ein bisschen suboptimal und deswegen dachte ich auch eher, dass es ein Film ist, weil die Tendenz des Abends ging es dazu, wenn ein Filmtrailer präsentiert wurde, dann war es nicht der beste Schnitt, so der Laune auf irgendwas machte, wenn ich es mal so formulieren darf.
Ja, man wundert sich so ein bisschen, dass da ist so viel Aufwand, also tolle Location, die Leute wurden hingekarrt und ich meine auch heutzutage jetzt in Streikzeiten, Mittwoch war ja auch, ich glaube, Hochstreiktag, die Leute da irgendwie hinzukarren, ist glaube ich auch anspruchsvoll gewesen und schwierig und dann denke ich immer so, dann wählt ihr irgendwie eine Szene aus der Serie, die völlig off ist oder aus einem Film und oder schneidet einen Trailer zusammen, der auch komplett irgendwie holpert. Das fand ich schade, dass man daran dann irgendwie spart. Also wunderte mich, dass es da nicht bessere Schnittleute gibt im Team.
Ja.
Aber Cassandra, es geht ja um ein Roboter, wenn ich es richtig verstanden habe, der von Lavinia Wilson gespielt wird und eine Familie, die in ein Haus zieht, was so das erste, wie nennt man das hier nochmal, Smart Home war, was irgendwie in den 60ern produziert wurde, also spielt in der Jetztzeit, aber sie ziehen in ein altes Haus und wiederbeleben sozusagen dieses alte Smart Home, was so 60er-Jahre-Flair, erinnert mich so ein bisschen an Fallout hatte. Mhm. Und Cassandra ist dann so ein Oldschool-Roboter, also sehr, sehr altertümlich, so 60er-Jahre-mäßig und hat dann halt so ein Fernsehkopf und da ist dann Lavinia Wilsons Gesicht drin. Und es scheint so ein bisschen so ein Horror, so eine Horrorgeschichte zu sein ungefähr, oder? Würde ich mal sagen.
Genau, mich erinnerte das auch ein bisschen so vom Look her an Us, beziehungsweise Wir von Jordan Peele. Mm, und auch ein bisschen an Parasite, weil das ist auch so ein Luxushaus teilweise, so ein bisschen diese großen Fensterfronten oder sowas. Das war so meine optische Assoziation dazu. Und sehr interessant auch, wie es gedreht wird, wie diese Smart Home Person quasi gedreht wird. Also, dass sie da in so einem Kabuff dann sitzt und da über Motion Capturing, glaube ich, zum Leben erweckt wird. Aber dennoch kam halt wirklich nicht so gut rüber, dass das Format irgendwie eine Serie trägt. Ich hätte da 90 Minuten erwartet und bin gespannt, was das werden wird tatsächlich.
Absolut, ich auch. Also ich muss dazu sagen, dass ich Lavinia Wilson sehr gerne mag. Ich finde, es ist eine tolle Schauspielerin und ich gucke sie wahnsinnig
woher
gerne.
Woher kennt man sie sonst?
Sie hätte zum Beispiel gespielt, was ich sehr gut fand, was leider ein bisschen unterging, was Netflix aber auch danach her gekauft hat. Es war eigentlich eine ARD-Degeto-Serie hier, Legal Affairs. Das war so ein bisschen das deutsche Good Wife. Sie, okay, sie ja. War aber fantastisch. Es war eine Mischung aus Good Wife und hier, wie heißt sie mit Washington da in...
Scandal,
genau. Eine Mischung aus Scandal und Good Wife in Deutschland mit hier dem Scherz, mit dem Anwalt oder von dem Anwalt auch Scherz, weißt du, mit so PR in deutscher Politik. Sie war aber super darin. Netflix hat es nachher auch in der Zweitverwertung auch gekauft. Ich glaube, es ist bestimmt auch noch bei Netflix. Also schaut mal rein, wenn ihr Lust habt. Wilde Kamera, gute Kamera. Dann hatte sie drin, glaube ich, damals in Corona, was sehr erfolgreich war. Dann hatte sie diese Comedy noch, wie hieß sie nochmal von, war die von TNT, die sehr gut war, Andere Eltern? Ich glaube, da war sie dabei.
Auch drin.
Ja, ich finde, sie spielt wahnsinnig viel. Und ich muss auch dazu sagen, ich durfte einmal in einer Jury sein mit ihr in Baden-Baden zum Deutschen Serienpreis. Gar nicht so lange her. Ich glaube, es war 2020 oder so. Und sie war die Jury-Vorsitzende. Und wirklich, also ich will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber sehr, sehr, sehr sympathisch und sehr cool. Und dann hat man natürlich auch so ein bisschen Zeit miteinander verbringen dürfen da in Baden-Baden. Deswegen will ich auch gar nicht so was Negatives sagen über Cassandra. Aber ich fand es auch ein bisschen... Ich finde, man hätte es besser verkaufen können, gerade wie du sagst. Serie, wie wird es aufgebaut? Diese Verwirrung zwischen Serie und Film, manchmal auch in PMs und so, also Pressemeldungen, finde ich auch immer ein bisschen komisch.
Und auch von Moderatorenseite, glaube ich, tatsächlich. Deswegen gab es da so ein bisschen. Also ich glaube, einmal war auf jeden Fall Film gefallen und dann später war dann doch Serie gefallen. Deswegen war nicht ganz klar bei der Präsentation, was denn nun der Fall ist.
Genau, ich will aber noch einmal kurz schauen, wer eigentlich die Macher und Macherinnen sind hinter der Serie. Ich weiß nicht, hast du es gerade vorliegen? Ich gehe gerade
hier steht hier. Drehbuch und Regie Benjamin Gutsche, der mir jetzt leider nicht sagt.
Den kennen wir, doch, Gutsche. Das war, ach, den hatte ich auch schon mal ein Interview. Hey, what the fuck?
Und Red Pack als Produktionsfirma.
Genau, Gutsche war hier der Autor von dieser Serie, wie hieß die nochmal? Auch von, war das TNT, dieses mit Gedeck und Dingsbums da in dem Ort. Das war ganz cool. Und Gutsche war sehr sympathisch auch im Interview. Also ich glaube, ich habe sogar ein Podcast-Interview
Weinberg?
Gemacht.
Nee, oder?
Nee. Aber genau, von demselben Sender. Das war ja auch TNT, ne?
Arthurs Gesetz gab es noch.
Arthurs Gesetz, das war's.
Ach, wirklich?
Ja,
nur genau. Shot in the Dark.
Doch, genau. Das war doch Gedeck und hier, wie heißt der? Der dunkelhaarige, auch Comedian.
Okay. Oh Gott. Ich Krapweiß?
Nee,
Tommy Bosch.
Ach, googelt es. Aber Gutsche war ein netter Dude. Ich hoffe nicht, dass ich ihn verwechsel. Aber ja, ach cool. Nee, das war eigentlich ganz ganz witzig. Also er war auch ein witziger Dude. Naja, also in dem Sinne, genau, wir sind gespannt. Hast du auch ein Startdatum gerade vorliegen?
Nee, da steht nur bald auf Netflix in der PM.
Okay, also ich werde auf jeden Fall reinschauen, weil ich, wie gesagt, Lavinia Wilson sehr gern mag und ich natürlich auch gespannt bin, wie sie das umsetzen mit dem Roboter, aber es ist jetzt nichts, wo ich denke, oh yay, am so und so vielen startet Cassandra. Ich trage es mir nicht in den Kalender ein.
Sorry. Aber gleichzeitig finde ich so Sci-Fi, so ein bisschen diese Arten von Stoffen finde ich immer gut, wenn es da Mut gibt von den Streamingdiensten. Deswegen ist das schon mal ganz cool. Auch wenn wir ein bisschen sehr gelacht haben, als wir dann die das angesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, also sorry, dass wir so hart sind, aber ja, du hast recht. Ne? Wenn Genre, dann ist es einfach cool, dass sie es auch wirklich machen.
Ja.
Arthurs Gesetz, du hast so recht. Ja, 2017.
Jupp, jupp. Ja, es gab auch Postmortem bei TNT oder bei 13th Street, ich weiß nicht. Manchmal so, manche dieser deutschen Serien, vor allem wenn sie bei Pay-TV-Sendern liefen, bleiben ein bisschen im Gedächtnis, aber manchmal vergisst du halt auch, was es da alles so gab, deswegen, ja.
Was war denn die nächste deutsche Serie, die uns ins Auge gefallen ist? Du hast sie, glaube ich, schon kurz erwähnt, ne? Achtsam Morden, glaube ich, war es.
Genau. Tom Schilling spielt einen Anwalt und der ist super gestresst und dann geht er zu so einem angeblichen Self-Help-Guru oder zu einem Mandanten, ich weiß nicht genau. Und der sagt ihm, du, um mal runterzukommen, kannst du mal ein paar Morde verüben. Und der Trailer, der sah in dem Fall wirklich im Vergleich auch zu den anderen Trailern und Materialien, die wir an dem Abend gesehen haben, ziemlich nice aus. Mm. Es gab auch so Fourth Wall Breaking, also wie in House of Cards oder in Ferris Bueller sowas, dass die Person direkt mit den Zuschauern redet. Also ich weiß jetzt nicht, ob nur im Trailer oder ob es dann auch in der Serie so sein wird, aber dieser Anwalt legt sich dann auch so mit Mafia-Bossen an und beseitigt die dann und ja, das sah wirklich schon so ein bisschen anti-Helden-mäßig aus. Natürlich muss man nicht glorifizieren, aber irgendwie catcht mich so ein Stoff dann doch eher als irgendwie so eine langweilige Krimiserie, die auf dem Dorf spielt oder so. Und hier haben wir beim Head-Autor haben wir Doron Wisotski und Tom Schilling spielt die Hauptfigur. Konstantin Film produziert und das Ganze basiert auf einem Roman von Carsten Dusse, der genauso heißt.
Der auch sehr bekannt ist. Also ich habe ihn nicht gelesen. Die ganze Achtsamkeit ist auch ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber ich kenne den Titel auf jeden Fall. Also Liebeskind zum Beispiel war ja angeblich auch eine große Romanverfilmung. Ich kannte den Titel nicht von dem Buch. Sorry, ist aber glaube ich auch nicht mein Genre gewesen. Aber hier Achtsam Morden ist mir schon bekannt. Und ich gebe dir recht, es war wirklich ein Trailer, der, ich glaube, ich habe sogar ein bisschen gelacht, oder? Ich glaube, das Publikum hat ein bisschen gelacht. Also ja. Es sah charming aus. Nur dieser komische Vogel, der immer piepte, war mir ein Tick zu laut. Das Kino war wahnsinnig was? Laut. Das ging mir ein bisschen gegen den Strich.
Und da steht auch nur bald auf Netflix, also da wissen wir auch noch nicht genau, wann das startet.
Aber ich denke, dass wirklich auch die Leute, die den Roman gelesen haben, da auf jeden Fall reinschauen werden und dass es irgendwie amüsant sein könnte. Ja, ja. Interesting. Wir haben auch zwei zweite Staffeln und eine vierte Staffel von einer Serie in der Ankündigung gesehen. Zum einen Cleo, zweite Staffel geht weiter, auch mit einem Ausschnitt, den ich okay fand, aber auch ein bisschen weird. Ja. Dann haben wir, finde ich, einen guten Trailer gesehen von Kaiserin Staffel 2. Ich
ja The Kaiser- Dark Kaiserin Rises.
Ja, wirklich. Ich finde, es fehlte noch, dass sie so wie Dark Sansa so, und, weißt, noch so ein, ja. So ein Kleid trägt mit so Federn, weißt du, so schwarze
Power
Federn.
Power
is Power. Genau. Aber ich fand, es sah gut aus. Und wie gesagt, ich kann es ja nur wiederholen. Also ich fand Kaiserin ganz amüsant, die erste Staffel. Ich fand sie besser als die RTL-Sissy, sorry. Und wer da so ein bisschen Zugang hat zu so einem historischen Stoff, glaube ich, sollte da mal reinschauen. Also die Schauwerte sahen fantastisch aus. Da war so ein wunderschönes Bild, wo dann so, ist es Schönbrunn? Ich habe keine Ahnung, irgendein Schloss im Nebel war.
Ich sag mal ja, weil ich auch mal da war. Also okay. Ich glaube schon.
Also es fand ich qualitativ auch von den Bildern, also Kamera und so, sah es echt nice aus. Also ja.
Und die Showrunnerin hat relativ interessante Sachen da auch gesagt. Also auch so tiefere Sachen als manch anderer Gast, der da auf der Couch saß, fand ich. Die ist mir im Gedächtnis geblieben.
Und wir haben noch eine Ankündigung gesehen hier von der vierten Staffel How to Sell Drugs Online Fast, wo ich gar nicht wusste, dass eine vierte bestellt wurde.
Richtig. Also ich mag die Serie sehr gerne. Ich würde auch fast sagen, es ist wahrscheinlich unter den Netflix-Serien, den deutschen Titeln, mindestens in meiner Top 3 so,
ach, wow.
Was es da gab. Also das habe ich wirklich immer sehr gerne geguckt. Aber ich dachte eigentlich, die Geschichte wäre auserzählt. Und deswegen hatten wir da jetzt so mit dem Hauptdarsteller so einen kleinen Teaser von wegen, ja, was passiert vielleicht, Spoiler, nach seinem Gefängnisaufenthalt und wie wird er als Erwachsener oder Reiferer weitermachen. Deswegen kann man da gespannt sein. Da steht auch nur bald auf Netflix, sorry, dass es da kein genaues Datum gibt.
Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir fast zu den internationalen Serien, die so ein bisschen...
Eine Sache noch, es gab ja noch, aber das wurde vorher schon angekündigt, Crooks. Da hatten wir auch schon zwei Trailer, glaube ich, bei Serienjunkies gepostet dazu, aber da gab es jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt nochmal ein komplett neuer Trailer war oder nicht, aber wir haben uns ja da auch beide schon köstlich über den Fakt amüsiert, dass auf dem Poster damit geworben wird, dass es eine Marvin Krenn-Serie ist und ich habe mich gefragt, wer zur Hölle ist Marvin Krenn? Und auch bei der Präsentation wurde dann so ein bisschen so getan, als wäre Marvin Krenn so ein Household-Name. Und deswegen wollte ich mal fragen, ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht, was sind denn deutsche Showrunner oder Produzenten, die man so aus dem Stegreif nennen könnte, weil sie irgendwie relativ bekannt sind? Also sowas wie die Kings, Robert und Michelle, die Paladinos, Aaron Sorkin, so in dem Kaliber vielleicht.
Shonda Rhimes.
Ja, genau.
Ja, also ich gebe dir, also ich natürlich, ich kenne den Namen Marvin Krenn, ne? Und ich erinnere mich auch, ich war ja auch bei der Premiere, glaube ich, von Freud oder so. Und ich glaube, gerade so in Österreich. Ich glaube, ist er Österreicher? Ich meine ja, oder?
Ich glaube schon, ja.
Sowieso, dass die Österreicher irgendwie da so ein bisschen fast besser aufgestellt sind.
Ja, David Schalko.
Schalko, ja, genau. Ja. Wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also das sind, finde ich, schon so Showrunner, die man irgendwie kennt. Mir ging es eigentlich eher darum, dieses eine Marvin-Krenn-Serie. Ich finde, das klingt so anbiederisch irgendwie, keine Ahnung. Und es freut mich natürlich. Also ich wünschte mir, dass wir auch so weit sind, dass Showrunner einfach auch die Position haben wie jetzt in US, ne? Wo man, ja, wo ja wirklich wir auch einfach Serien schauen, nur weil wir die Showrunner geil finden. Lindelof oder irgendwie sowas. Ne? Ich schaue jede, ja, Lindelof-Serie, klar, keine Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die Österreicher da irgendwie besser sind, dass wir Deutschen immer noch so ein bisschen ja diese Trennung haben zwischen Regie und Drehbuch, weißt du, also diese klassische Showrunner-Rolle noch nicht so ganz ausgefüllt ist. Ich weiß es nicht, also hier so Annette Hess hat es jetzt ja auch bewiesen, finde ich, für Deutsches Haus, dass sie da, glaube ich, auch sehr so Showrunner-mäßig rangegangen ist und das auch hier so, ich weiß nicht, also es gibt ja so ein paar, ich weiß nicht, die Haribos und so, weißt du, da, ne, dass die so langsam auch im Kommen sind. Aber trotzdem, ich würde mir schon ein bisschen komisch vorkommen, wenn da steht drüber eine Annette Hess-Serie, keine Ahnung, oder? Also ich finde es schön, in den Kommentaren auch bei Social Media, wir haben es ja auch gepostet, waren ja auch viele, die sagten, wir müssen da erstmal hinkommen und so fangen wir damit an. Und dann dachte ich mir auch so, ja, vielleicht sind wir zu unfair, Adam, weißt du? Vielleicht müssen wir da hinkommen.
Aber Haribo ist nicht das gleiche wie Boranbo oder und Jantje Friese, oder? Das sind nochmal zwei unterschiedliche Teams.
Genau, Haribos sind hier Harald, Richard und
Ist es Four Blocks oder was genau, ist Haribo nochmal?
Vier Blocks, okay. Und hier Richard Kopf oder Kropf, glaube ich, der hat ja auch ein paar andere Serien gemacht und sowas. Und also die
Weil Boran und Jantje sind Dark und hier diese Bootsserie und bald auch Something is Killing the Children, worauf ich mich ja sehr freue. Mir fällt da natürlich spontan dann noch die Wengers ein. Nicht Stimmt. die Wenger Boys, sondern die von Deutschland 83.
Winger,
genau. Und natürlich unser Freund und Kupferstecher. Nein, ist ein bisschen zu weit gefasst. Bora Daktekin mit Türkisch für Anfänger. Stimmt. Und Doctor's Diary und so. Solche Kaliber.
Stimmt. Aber das wäre eine interessante Diskussion eigentlich sozusagen. Die 10 größten deutschen Showrunner.
Ja.
Aufschreiben, und, Adam.
Und manchmal ist es halt auch wirklich so, dass es so eine Produktionsfirma ist. Also W und B zum Beispiel auch.
Friedemann und Berg, genau.
Genau, BTF, die Bildtonfabrik, die hat sich dann einen Namen gemacht. Und halt die Haribos, wie du ja auch schon gesagt hast. Also da gibt es dann halt auch so ein bisschen diese Entwicklung dahin.
Ja, und ich finde es ja auch schön, dass wir in Deutschland da wirklich auch irgendwie hinkommen. Und ich meine, Schalko, wie du sagtest, ne? Also das stimmt schon. Ja.
Und Tommy Krapp weiß natürlich auch, der mit Kohlrabenschwarz ja auch sich profiliert hatte, wobei das ja leider dann gelöscht wurde von Paramount Plus.
Genau, da kommen wir vielleicht nachher. Aber du hast recht, Crooks, also so eine Mafia-Geschichte mit hier, wie heißt der? Lau, wie heißt der Vorname?
Frederik Lau, ja.
Frederik. Ich dachte mir, Adam, ich kann diese Mafia-Crime-Geschichten in Deutschland manchmal nicht mehr sehen. Ich weiß Echt? Nicht, ob du mal hier in
es
Asbest
so,
und
ja.
Doch, da waren so zwei jetzt irgendwie in der ARD-Mediathek, wie hießen die denn? Asbest und noch eine.
Pesto oder so? Nee, Besto?
Ja, ich habe das Gefühl, das sind immer irgendwie Dudes, die sitzen im Auto, dann ballern sie irgendwie rum, hier auch wieder, ne, die Münze, keine Ahnung. Weißt du, irgend so ein Crime-Ding. Ich bin aber auch keine Crime-Guckerin, also jetzt so Mafia-Crime. Und ich weiß, das mögen viele, aber auch vier Blogs war, ich fand es gut, aber es war jetzt nicht, es ist nicht so meins, es ist einfach nicht mein Genre. Und ich bin es manchmal auch müde, da immer diese selben Dudes zu sehen, die irgendwie mit dem Auto rumfahren, irgendwie ein bisschen abgeloddert sind, mit den Knarren rumfuchteln und irgendwie Action-Szenen machen. Also freut mich, dass das Genre so erfolgreich ist in Deutschland, aber ich denke, ich kann die alle nicht mehr unterscheiden, die Formate. Mhm. Sorry. Hat dich das interessiert? Guckst du das?
Ach, von diesem Trailer her fand ich das ganz interessant und eigentlich so, das ist ja auch eine Serie, die spielt in Berlin, Wien, Marseille und so.
Die Münze!
Die Münze, ja, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht gucke ich mal rein tatsächlich. Und das startet schon am 4. April jetzt, also da gibt es sogar ein konkretes Datum.
Also wer Lust auf sowas hat, kann jetzt vielleicht momentan bei Gentleman reinschauen. Ich habe neulich den Piloten gesehen und muss auch sagen, der war, fand ich, sehr amüsant von Guy Ritchie.
Gibt es da eine Münze?
Nee, es geht aber auch um viel, viel Geld. Also das fand ich schon, das war schon ziemlich nice. Also vielleicht habe ich doch einen gewissen Zugang zu dem Format, aber who knows.
Es gab mal so einen SNL-Sketch, der hat diese ganzen Guy Ritchie-Filme auf den Kicker genommen und da ging es darum, dass es in den Guy Ritchie-Filmen immer so um eine komplett geringe Anzahl von Geld ging, wo dann Mord und Totschlag für begangen wird. Das fand ich irgendwie sehr witzig, weil du gerade gesagt hast, es geht jetzt um viel Geld bei The Gentleman.
Ach, waren 4 Millionen. Ich weiß nicht, ob für 4 Millionen okay. könnte man schon jemanden umbringen, oder? Ich weiß nicht, also jetzt nicht ich.
Ich glaube bei weiß nicht, Bube, Dame, König, Ass oder so, paar Dollar oder was, bei denen, das ist jetzt nicht direkt Guy Ritchie, aber hier bei The Big Lebowski ging es ja auch um so mit Teppich oder was, ne? Also, ja.
Ja, ich finde es ja auch immer witzig, dass es irgendwie, ich weiß nicht, bei Die Hard ging es irgendwie um 10 Millionen oder so, keine Ahnung. Mm. Heutzutage geht es irgendwie um 10 Milliarden.
Ja.
Ne? Also, dann würde ich sagen, sind wir mit den Deutschen durch? Dann würde ich fast zu den US-Serien kommen wollen.
Ich würde sagen, ja. Es sind ja sogar internationale Serien, oder? Ich weiß ja nicht, gilt Bridgerton nur als US? Ist es nicht auch ein bisschen British? Und Squid Game ist natürlich koreanisch, noch und nöcher.
Genau, also du hast es schon erwähnt, Bridgerton natürlich Staffel 3, jetzt zweigeteilt, die ersten 4 Folgen im Mai, die zweite im Juni, zweite Batch. Da haben wir einen Ausschnitt von gesehen. Ich hatte das Gefühl, ich kannte den schon oder war der neu? Keine Ahnung, also...
Bei Bridgerton bin ich nicht so on top of things. Also ich weiß es nicht.
aber das wurde natürlich groß gefeiert. Du hast es schon gesagt, wir hatten Squid Game Staffel 2, da war ein ganz kurzer Clip und natürlich auch die Location war natürlich sehr viel in Squid Game irgendwie. Genau. Weil das natürlich sehr ikonisch einfach ist und da überall diese Leute rumstanden und sowas in ihren Anzügen, in ihren pinken Anzügen. Das
Katja Hofem wurde auch verschleppt und entführt. damit endete dann auch die Präsentation.
Das war ganz süß. Das war schon ganz witzig. Und dann hatten wir noch eine brasilianische Serie gesehen zu Senna, also dem Formel-1-Fahrer, wo ich dachte so, ja, schaut, also ich habe die Doku damals gesehen, die auch Oscar-nominiert war, die sehr, sehr gut war. Aber wir hatten ja auch schon die Vermutung, dass es wahrscheinlich auf dem Drive to Survive, ich glaube, so ist die Serie, ne?
Ja.
Erfolg irgendwie basiert, dass man da jetzt irgendwie noch eine Serie drum machen muss. Ich weiß nicht, ich fand es da ein bisschen dünn aus. Also ich werde sie nicht gucken, aber wer sich dafür interessiert. Und noch ein sehr, sehr guter Trailer, wie ich fand, von Three Body Problem. Hat der dich irgendwie angesprochen?
Der hat mich angesprochen, ja, aber... ich habe halt keine Verbindung dazu, deswegen, er hat mich neugierig gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich da reingucke. Buch kenne ich ja auch nicht. Game of Thrones, Showrunner sind mir pupegal. mal sehen, ob die ein One-Hit-Wonder waren oder nicht, obwohl sie ja auch bei so manch anderen Projekten, The Chair und so ein bisschen mitverwickelt waren schon, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt so der nächstes großes Genre, Sci-Fi-Fantasy-Ding einfach, was jetzt ansteht.
Das ist ja auch fast was Negatives. Also wenn da drauf steht von den Machern von Game of Thrones, dann rollen ja auch viele die Augen, weil sie an Staffel 8 oder 8 und 7 denken, so ungefähr. Ne?
Ich unterschreibe as we speak eine Petition, dass die Staffel 8 nochmal neu drehen soll.
Also was vielleicht ich kurz reinschieben kann, ich würde fast bei hier so einen kleinen Werbejingle mit reinbannern.
Oh.
Genau, also Werbung kurz. Denn ich höre gerade das Audiobuch von Three Body Problem, also auf Deutsch, Die drei Sonnen. Der Trisolaris-Trilogie und via Audible. Und ich muss gestehen, es ist wirklich extrem gut. Ich bin jetzt so einen Tick über die Hälfte. Es sind, glaube ich, 14 Stunden. Ich höre einen Tick schneller. Also es geht einen Tick schneller, wenn man nicht auf 1,0 Geschwindigkeit hört. Ich finde, es ist wahnsinnig gut gesprochen. Macht echt Spaß zu hören. Und wirklich interessant. Also sehr physisch. Man sollte vielleicht ein bisschen Physikzugang haben, also muss man nicht, aber es wird auch alles gut erklärt, aber es ist echt ganz geil. Und wenn ihr da natürlich auch Interesse habt, das noch vor dem Start, nächste Woche, ne, startet es ja schon.
21. März.
Mal reinhören wollt, dann würden wir den Affiliate-Link unten reinpacken. Da kriegen wir natürlich eine kleine Provision, wenn ihr draufklicken solltet. Ihr könnt ja auch immer ein kostenloses Probeabo machen bei Audible und kriegt dann sozusagen ein Audiobuch kostenlos. Wenn ihr Lust dazu habt, wie gesagt, Three Body Problem, die drei Sonnen, glaube ich, so heißt der erste Teil. Wir verlinken den Link einfach mal unten.
Wer liest denn vor?
Oh, ich habe den Namen mir nicht gemerkt. Sorry.
Okay, ich dachte, vielleicht ist es irgendwie so ein Prominenter oder so. Liam Cunningham oder irgendwie
ich hab Benjamin ja die deutsche,
Wong,
ich
Benedict
die,
Wong.
Ja, ich habe die deutsche Variante gehört, weil ich dachte, wenn es so... Ich find,
ach so, ja,
wenn es,
okay.
Wenn es aus dem Chinesischen ist, dann höre ich schon gerne die deutsche Variante, ne? Wenn es jetzt nicht im Englisch, also wenn es kein englisches Original ist. Ich pack's in die Shownotes, dann wisst ihr Bescheid.
Okay.
Also Werbung Ende. Genau, und das waren eigentlich schon die internationalen Serien, die wir da gesehen haben. Aber wir müssen noch mal zu dem großen, großen eigentlich Main Act kommen von dieser ganzen Show gestern. Und zwar würde ich sagen, dass der Main Act Reality/Doku-Formate war. Würdest du mir da recht geben?
Ja.
Denn es fing schon an gleich mit einem der ersten Highlights, von Netflix. Und zwar wurde eine Doku-Serie, meine ich, ne? Nicht Film, Doku-Serie gedreht über Shireen David. Und dann gab es auch großes und Applaus, denn Shireen war da und ich würde auch sagen, sie hat die meiste Zeit auf der Couch bekommen, oder?
Ja, mit den anderen beiden, die dann auch noch in dem Genre waren, wahrscheinlich schon.
Genau, wir können es ja schon sagen, also die beiden Kaulitz-Brüder bekommen auch ein Reality-Format oder Doku-Format, je nachdem, wem man zuhört. Also Bill und Tom waren auch da auf der Couch. Sehr charming, beide übrigens sehr charming. Also Shireen war interessant und wirklich gute Antworten gegeben. Und Bill und Tom waren wirklich, die kannst du ja irgendwie so, kannst du Comedy-Programme irgendwie machen, die beiden. Die sind ja auch, glaube ich, gerade bei The Voice und haben ja auch ihren Podcast und so. Ne? Ich glaube, die sind ja auch einfach sehr amüsant. Adam, deine Einstellung, würdest du reinschauen bei Shireen David oder bei Kaulitz und Kaulitz, wie das Format heißt?
Also bei Shireen David habe ich so gar keine Andockflächen, glaube ich, bisher. Also ich glaube, ich habe sie ein bisschen bei DSDS mitbekommen, dass sie diesen Beef hatte mit Dieter Bohlen. Und bei der Wetten, dass-Sendung, bei der letzten, da hat sie auch sich mit Thomas Gottschalk irgendwie ein bisschen angelegt.
Ja, das war aber auch unmöglich, was er da gemacht hat. Ja, also sie war gut, fand ich. Also ich finde, ich war positiv überrascht von ihr.
Aber so Musik von ihr habe ich bisher wenig mitbekommen. Ach so, auch so bei Wer steht mir die Show habe ich sie manchmal gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in ihre Show reingucken würde. Ich würde eher Kaulitz und Kaulitz, glaube ich, tatsächlich gucken, weil wie die beiden sich präsentiert haben, so die Energie, die sie haben, die Themen, die da angedeutet wurden in der Vorschau, die fand ich schon ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es durchbingen würde. Vielleicht würde ich mir die erste Folge da angucken und dann dranbleiben oder nicht. Witzigerweise keine Heidi Klum, glaube ich, im ersten Trailer-Material zu sehen, wobei jetzt in einem DWDL-Interview angedeutet wurde, vielleicht haben wir auch Heidi Klum. Da muss man mal abwarten, wie das ist oder nicht.
Ich dachte wirklich, dass jetzt noch so eine halbnackte Heidi Klum da im Hintergrund durchtanzt. aber ich gebe dir recht, also ich fand auch, es sah relativ amüsant aus, es war relativ Hochglanz, also ich fand das ein bisschen verwirrend, es sah aus wie sozusagen eine Filmproduktion, war aber dann ein Reality-Format. Also ich fand es war fast ein bisschen verwirrend, dass es so Hochglanz produziert war. Da fand ich die Aufnahmen von Shireen David fast besser, weil sie mehr so Reality-mäßig aussahen.
Und Home-Videos von ihr von damals, genau. Als ganz kleines Mädel und so.
Aber ich glaube auch, dass beides funktionieren wird. Also ich glaube, da hat Netflix ist ja auch so ein bisschen, wer ist gerade irgendwie bei dem jungen Publikum irgendwie besonders in oder besonders gehypt. Und ich glaube, da haben die sehr schlau gewählt, dass es diese beiden Personen natürlich sind, also diese drei Personen. Schlau. Ja. Also, ich glaube, das wird auch wirklich funktionieren. Andere Highlights aus dem Reality-Bereich waren unter anderem auch eine deutsche Variante von Love is Blind. Musst du ein bisschen schmunzeln, denn die Reality-Chefin von Netflix, Wiebke Schodder, versuchte das auch so ein bisschen zu spielen, dass das ja nicht unbedingt Reality-Formate sind, sondern auch vielleicht soziale Experimente.
Ja, natürlich.
Das sage ich auch immer, wenn ich irgendwie 6 Staffeln Selling Sunset durchballer. Ja. Obwohl, das stimmt schon. Ich meine, diese Showformate sind ja schon, also hier Love is Blind, kann man natürlich schon überlegen. Also ist, oder Bachelor, geht das wirklich, dass man sich so schnell verliebt? Ne? Who knows? Aber da ist natürlich auch viel Scripted mit bei. Ich fand nur krass, das Publikum hat krass positiv reagiert auf die deutsche Variante von Love is Blind.
Ja, mir ist es völlig egal. Sorry. Ja, nee, also so Game-Shows bei Netflix, sowas wie die Squid Game Challenge, die habe ich gerne gesehen und so Doku-Kram, American Gladiators, die wahre Geschichte, aber in der Reality-Sache, da habe ich wenig bisher tatsächlich reingeschaut. So Food-Sachen mag ich auch ganz gerne, aber diese Romantik-Dating-Sachen, bisher bin ich die relativ großzügig umschifft.
Ich habe da auch nicht so viel von gesehen. Ich habe witzigerweise neulich irgendwann die Love is Blind Schweden-Variante geschaut. Freut mich nicht, warum. Keine Ahnung, ich bin da irgendwie hängen geblieben dran. Und ich habe auch viele Freunde oder Freundinnen im Freundeskreis, die Love is Blind sehr gerne gucken. Ich bin da auch, das ist nicht so meine Reality-Sucht, aber ich gucke ja auch andere.
Was mit Too Hot to Handle? AKA Finger weg.
Ja, da habe ich natürlich die US-Variante sehr gern gesehen. Ich habe auch die deutsche Variante gesehen. Ich fand die jetzt nicht so gut produziert. Ich fand es auch auffällig, dass, glaube ich, die Produktionsform auch geändert wurde. Ne? Da schrauben sie noch mal ein bisschen dran. Also da wird es auch eine zweite Staffel von geben, denn es war auch sehr erfolgreich. Wir wissen es doch. Ihr wisst es doch auch. Es ist einfach sehr günstig zu produzieren und generiert sehr viel Reichweite. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie bei dafür für diese Formate jetzt irgendwie, also bei Love is Blind oder so, irgendwie Leute abonnieren den Kanal neu. Aber das Ding ist billig produziert oder günstig produziert, günstiger produziert als andere Serien und wird geschaut, ne? Klar. Und Leute haben Spaß damit. Also ich glaube, der Reality-Fokus ist verständlich. Und ich kann mir vorstellen, bei Shireen David und Kaulitz, dass sogar vielleicht manche Leute abonnieren werden, deren wegen.
Ja.
Ansonsten noch irgendwie True-Crime-Format habe ich hier noch aufgeschrieben. Und ja, das war es eigentlich von der deutschen Seite, oder? Ich würde eigentlich gern zu Filmen switchen, es sei denn, du hast noch was.
Nö, wir können gerne zu den Filmen.
Ich würde sagen, der größten Cringe, den ich hatte an diesem Abend, waren Schweighöfer und seine Freundin.
Oh ich Gott,
dachte,
ja.
Ich wusste gar nicht, dass er eine, also ist mir auch, ich folge ihm nicht auf Social Media, ich weiß nicht, wer gerade seine Freundin ist, aber anscheinend weiß ich das jetzt, das ist Ruby O'Fee, habe ich das richtig mir aufgeschrieben. Mhm. Und die beiden waren dann in so einem Pseudo-Funny-Clip irgendwie zu sehen und es war wirklich furchtbar. Es war wirklich furchtbar, fand ich, Adam. Ich dachte mir,
es ist nicht weggelassen. Ja, es war so ein One-Take mit so Patzern drin und ich weiß nicht, ob das witzig sein sollte. Vielleicht haben sie deswegen gesagt, wir sollen unsere Telefone in diese Tüten tun, damit niemand diesen Clip veröffentlicht. Aber ja, es war einfach irgendwie so ein Teaser, der einfach nur, damit man Schweighöfer in dem Event drin hatte, aber der nichts gebracht hat, weil einfach nur da Phrasen gedrescht worden sind über einen Film, der von der Prämisse her ganz interessant klingt, weil irgendwie Leute da eingemauert werden in irgendeinem Wohnhaus oder so und dann nicht wissen, wie es weitergehen soll. Aber dieser Clip hat null und nichts zum Hype beigetragen für dieses Projekt.
Ich wollte gerade sagen, Brick heißt der Film. Ich dachte das Gleiche, was du dann sagtest. Was sagtest du nämlich sofort, als du das hörtest?
Ryan Johnson möchte seinen Titel zurückhaben.
Genau. Sehr guter Film übrigens. Mit meinem alten, guten
Joseph Gordon-Levitt, fantastisch da drin.
Und hier die kleine Blonde von Lost.
Ja.
Ne? Brick, ja. Also wer einen guten Brick-Film sehen will, sollte da mal wirklich in die Filmgeschichte reingehen. Ich gebe dir recht. Ich hätte, glaube ich, lieber eine Mauer gesehen, die um ein Wohnhaus rumgemauert wird als die beiden. Aber ich glaube, Schweighöfer ist ja irgendwie jetzt auch so done und irgendwie bei Netflix, ne? Seit diesem Erfolg von diesem, wie ist es nochmal?
Army of Dead oder Army of Thieves, ich weiß nicht genau. Ja.
Genau, hat ja diesen anderen Film mit Gal Gadot, der wurde ganz doll beim letzten Netflix Next vorgestellt.
Der erinnert sich nicht.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, irgendwie jedes Jahr muss
Netflix... Red Diamond oder so? Ich weiß nicht.
Doch, irgendwas
mit... Oder was mit The Rock? Ich weiß nicht. Diese vergessenswerten Netflix-Filme. Also,
ja, ne, ja, die 250 Millionen kosten und da irgendwie nur Actiongeballer sind und who cares, ne? Und man denkt nachher so, man hätte auch irgendwie einen McDonald's-Burger essen können. Da wäre, glaube ich, wäre man satter geworden im Endeffekt. Ja, I don't know. Also das fand ich, war ganz schlimm. Dann haben wir einen Ausschnitt gesehen von Beverly Hills Cop Part 4.
Ich dachte erstmal, das wäre dein größter Cringe gewesen.
Es war kein Cringe. Ich war einfach nur verwundert. Ich fand, es sah wirklich schlecht aus vom Showwert. Ich fand, der Ausschnitt war dämlich. Ich fand erstaunlich, wie gut Eddie Murphy noch aussieht. Also der hat sich wirklich gut gehalten. Cool.
Eine alte Eddie Murphy Stimme ist noch mit dabei. Genau. Im Deutschen auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es komplett die erste ist oder ob es jetzt die vom Esel aus Schreck ist, aber auf jeden Fall eine, die relativ so klingt, wie man Eddie Murphy erwartet im Deutschen.
Aber die Szene, also die war auch so, sah so billig aus und also
es sollte witzig sein. Ich weiß nicht, ob jemand gelacht hat. Es war halt nicht so super witzig. Und die Frage ist halt auch wirklich, ob irgendein Algorithmus ergeben hat, dass Eddie Murphy was Cooles ist, weil es gab ja auch das Prince von Zamunda, die Fortsetzung bei Prime Video. Genau, und auch natürlich hatte Eddie Murphy auch schon mittendrin so ein paar Flops nach diesen ganzen Erfolgen mit Beverly Hills Cop und so. Da hat er auch furchtbare Filme teilweise gemacht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Kult, den manche sich zurücksehen, aber dieser Ausschnitt hat jetzt nichts in mir ausgelöst, dass ich mir dachte, ha, gucke ich am ersten Tag des Releases, wenn der Film dann endlich mal rauskommt. Und der soll im Sommer 2024 starten.
Dann haben wir noch einen Trailer gesehen von einer typisch deutschen Cringe-Komödie. Also wer diese komischen Komödien mag, die da auch immer im Kino laufen und anscheinend ja auch sehr erfolgreich sind in Deutschland, der sollte auf jeden Fall in Spieleabend reinschauen. Ich finde, so sah der Trailer aus. Mhm. Ich weiß nicht, also meins war es nicht. Also hier Edin Hasanovic war auch vor Ort. Ich glaube, die Lady war Tahisha Abt, ne? Wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
Die beiden waren ein bisschen weird auf der Couch.
Ich weiß nicht, ob sie in ihren Rollen gespielt haben oder nicht, aber die waren irgendwie teilweise gemein zueinander. So, als würden sie sich privat auch nicht leiden können oder so. Und so die Prämisse von dem Spieleabend, der halt immer stattfindet und dann total eskaliert, finde ich an sich auch spannend, aber diese deutschen Komödien geben mir selten irgendwas. Deswegen bin ich da jetzt nicht versucht reinzuschauen.
Ich finde, die sehen auch alle gleich aus irgendwie.
Da halt kannst du auch Matthias Mbarek reinstecken und hier diese Caroline Herford oder so und ja, vielleicht stimmt. noch.
Wie heißt weiß der nicht, hier? Der Hübsche. Gibt. Der Hübsche von Dr. Diary. Wie heißt der noch?
Ja.
Florian David so. Fitz.
Genau, ja, die alle rein und dann hast du auch genau so einen Film. Und hier sind jetzt halt Axel Stein und die von dir erwähnten Schauspieler mit dabei. Und ja, ich weiß es nicht genau. Aber was mir gerade auffällt, die Namen Quirin Berg und Max Wiedemann, also von W&B Television, die sind jetzt bei Spieleabend involviert. Die sind auch bei dem Schweighöfer-Film involviert. Also die haben da schon ein All-You-Can-Produzierpaket bei Netflix oder sowas.
Das stimmt. Ja, und das war es eigentlich, oder? Wir haben noch einen kurzen Ausschnitt gesehen hier von Exterritorial.
Ja, da war die Lady ganz sympathisch, aber der Ausschnitt war auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Also auch wieder eine interessante Prämisse, so dass ein Kind in einem amerikanischen Konsulat verschwindet und die Mutter dann alles tut, um irgendwie ihr Kind wiederzusehen. Aber das ist so ein bisschen Taken meets, weiß ich nicht was.
Ja, ich finde, wir haben jetzt viel, ich glaube, das ist auch so, finde ich, so ein Trend, den wir bei Netflix sehen. Wir haben so viele Filme, wo dann so eine Frau irgendwie so rumkämpft oder mit Waffen umgeht. Ist das mal aufgefallen? Mhm. Wir hatten zuletzt diesen einen Film mit der von Blau ist eine warme Farbe, wo sie mit so einem Sniper-Rifle irgendwie einer anderen Lady rumballert. Dann hatten wir diese ganzen Jennifer Lopez-Filme, weißt du, wo sie irgendwie als Mutter da sich irgendwie auf Revenge geht. Dann die Gal Gadot-Geschichte gerade eben. Ich habe das Gefühl, dass so Frauen-Action-Hero irgendwie auch so ein, wie so ein, als Trendmerkmal entdeckt wurde von Netflix. Ich muss ja gestehen.
Seit Atomic Blonde oder so. Ja, oder genau, seit so ein paar anderen Filmen.
Und wenn die gut gemacht sind, gucke ich die ja wahnsinnig gern. Ich meine, Nikita, der alte Nikita, der Luc Besson-Nikita, ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber diese, ich gucke die dann manchmal auch, aber ich denke, oh, die sind auch wieder so schlechte Action oftmals. Aber ich gebe dir recht, also das scheint irgendwie so deren Trendding zu sein.
Und diese Schauspielerin Jean Grosso, die kennt man, glaube ich, aus Barbarians war es? Oder war es Tribes of Europa? Barbarians, glaube ich.
Nee, Barbarians, ne? Ja. Also sie hatte ein sehr cooles Kleid an. Also,
richtig, das Kleid war fantastisch.
Und das war die Veranstaltung. Ging 90 Minuten, war genau richtig, finde ich, getimed von der Länge. Hätte man noch einen Tick kürzen können, aber sonst war gut. Und dann wurde man in den großen Saal gepusht und dort waren DJ und so kleine Sachen aufgebaut. Ich war so ein bisschen enttäuscht, ich hatte irgendwie noch Hunger. Ich hätte gerne noch mehr gegessen als das Popcorn und auch einen besseren Drink getrunken als einen sehr schlechten Wodka O, der da rumstand. Adam, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ich bin natürlich wahnsinnig dankbar, auf diesen Veranstaltungen eingeladen zu werden. Ich bin dankbar, mit dir zusammen dahin zu gehen. Ich bin dankbar, das gesehen zu haben. Ich komme aber nicht drum weg, mich zu erinnern, wie früher diese Netflix-Partys waren. Geht's dir ähnlich? Oder bin ich da alleine?
Nee, die waren schon damals. Also ich glaube auch tatsächlich, wir als Serienjunkies sind ja auch stark mit diesen amerikanischen Produktionen einfach verbandelt. Und damals, als es gestartet ist, da gab es irgendwie die Marvel-Serien und da gab es Orange is the New Black und House of Cards und so. Und die hatten alle so eine gewisse Coolness dazu. Da konntest du dann auch so ein paar Sachen machen. Kannst du ja jetzt auch mit Squid Game und Bridgerton und sowas. Aber dieser deutsche Kram, die Frage, die ich mir da stelle, ich habe, glaube ich, neulich einen Variety-Artikel gelesen oder sowas und da ging es halt um die Fusion im Entertainment-Bereich und auch mit WB Discovery und sowas, die ja jetzt nach 2 Jahren vielleicht nochmal fusionieren wollen, aber vielleicht nicht dürfen, weil Kartelle dazwischen kommen. Und da war ein interessanter Satz drin, viele Streaming-Dienste haben festgestellt, dass die lokalen Produktionen nicht dazu führen, dass signifikante Abo-Abschlüsse passieren. Und das hat mich halt zum Überlegen gebracht. Wie viele Leute tatsächlich dann nur auf uns in Deutschland gemünzt, also jetzt nicht sowas wie fantastische Titel wie irgendwie Squid Game oder britische Sachen oder US-Originale, aber ich habe mir mal hier eine kleine Liste gemacht, ne? Und da sind auch Titel dabei, die auch gut sind, nicht falsch verstehen, aber wer hat abonniert wegen Dark, You Are Wanted, Last Exit, Schinkelgasse, Kinder vom Bahnhof Zoo, Tribes of Europa, was ich schon mehrfach heute irgendwie erwähnt habe, Barbarian, Dogs of Berlin, How to Sell on Drugs Online Fast, Deutsches Haus, Kohlgraben Schwarz, 1 Billion Dollar, A Thin Line, Chemie des Todes, Der Greif, Beasts Like Us, Mandy und die Macht des Bösen oder Oh Hell. Damit ich jetzt auch mal einen Rundumschlag habe für all diese Streaming-Anbieter. Ne? Also Jerks kannst du da auch noch nennen und die Discounter, was ich auch sehr, sehr witzig finde. Aber sind das so Sachen, die dir Impulse geben, dass du den Dienst abonnierst oder nicht? Und das sehe ich halt bei dieser Netflix-Veranstaltung jetzt nicht. Sie können sich natürlich lobpreisen und sie sollen bitte auf jeden Fall weitermachen mit deutschen Produktionen. Das ist ja auch schön und gut und manchen wird das auch gefallen. Aber dieser Impuls dann zu sagen, ach, guck mal, da ist ein neuer Film mit Matthias Schweighöfer, deswegen abonniere ich jetzt mal Netflix für die nächsten 3 Jahre. Den sehe ich da irgendwie nicht. Und dann komme ich persönlich dann eher wegen solchen Sachen wie Umbrella Academy, Squid Game, Stranger Things, The Sandman oder so. Oder bleibe halt Kunde bei Netflix.
Aber ich glaube, das ist genau die Problematik. Also wir haben ja auch diese Entwicklung festgestellt und ja auch oftmals hier auch im Podcast drüber gesprochen. Ich meine, deswegen ziehen sich ja auch viele deutsche Sender oder deutsche Ableger von Sendern natürlich zurück aus der deutschen Serienproduktion. Und das ist natürlich fatal. Ich meine, wir waren ja alle immer noch geschockt, als Sky Wow sich da zurückgezogen hat, die ja wirklich auch sehr, sehr gute deutsche Serien wie irgendwie Babylon und Das Boot und andere.
Und der Pass. Serien.
Genau, und der Pass, das waren fantastische deutsche Produktionen. Und ich meine, dann hat Sky gesagt, nein, wir gehen raus. Und jetzt kommen, glaube ich, noch die letzten 2 Produktionen dieses Jahr. Helgoland 513. Ich habe die Screener schon gesehen. Ich habe mehr als den Piloten gesehen. Ich glaube, mehr darf ich nicht verraten. I don't know. Und das ist natürlich fatal. Du hast Oh Hell erwähnt, ne, von Magenta TV. Die haben sich auch zurückgezogen. Jetzt kommt noch die 2. Staffel, so als letztes, weil sie auch, glaube ich, den Grimme-Preis oder was auch immer gewonnen haben mit Oh Hell, was ja auch wirklich eine nette Serie war. Aber du Paramount, der Kahlschlag bei Paramount ist ja Crazy Town. Und dann hast du eigentlich im Endeffekt noch die Öffentlich-Rechtlichen, die irgendwie ihre Serien produzieren, aber dann natürlich auch viele günstige Instant-Serien, wie sie es nannten, haben, unter anderem. Aber das ist natürlich fatal, aber genau wie du sagst, man merkt natürlich, und Prime produziert natürlich auch noch einiges. Ich glaube, dass es immer, dass deswegen, glaube ich, auch diese Schweighöfer-Fokussierung ist oder Shirin David oder Kaulitz und Kaulitz, weil ich glaube, das sind die einzigen, in Anführungsstrichen, Stars, die wir haben in Deutschland, warum Leute dann etwas abonnieren. Und ich glaube, das hat Netflix gemerkt. Netflix hat gemerkt, okay, du buchst vielleicht dann, wenn du Fan bist von Shirin David oder von Kaulitz und Kaulitz, den Kanal, aber nicht halt, wenn du irgendwie eine Staffel siehst mit Malerende von Oh Hell. Und ich will da gar nicht ihr zu nahe treten, weil das ist wirklich eine sehr gute Serie, wie ich finde. Mhm. Aber das ist, glaube ich, genau das Problem. Und da merken natürlich auch die deutschen Sender, dass sie dann, wenn sie, ich weiß nicht, 15 bis 20 Millionen für so eine Serie zahlen, eine deutsche Serie, dass sich das nicht, dass sie es auch nicht zweitverwerten können, weil die Öffentlich-Rechtlichen sie dann nicht zweitverwerten. Und hier, Blu-Rays, DVDs verkaufen sie eh nicht davon. Es wird zwar vielleicht ganz gut abgerufen im Portfolio, aber sie machen nicht das Geld, was sie damit machen müssten. Aber es ist doch fatal, Adam, denn ich finde so ein paar deutsche Serien schon nice, dass wir sie haben. Und ich würde mich ja auch freuen für die Branche in Deutschland einfach.
Ja.
Die muss ja auch erhalten bleiben. Ich glaube aber, dass du das Problem nur lösen kannst halt durch Stars oder IPs. Du hast gerade erwähnt, der Greif. Ich glaube, der hat schon funktioniert, weil viele das Buch lieben. Deswegen, glaube ich, gehen die ja auch alle auf die Bücher. Hier, Liebeskind, Achtsam Morden, das sind ja alles Buch-IPs.
Fitzek.
Genau, Fitzek. Oh Gott, ja, Prime macht ja nur Fitzek. Weißt du, deswegen glaube ich, sind
Schirach.
Die so... Stimmt, ja, oh Gott, ja, die ganzen sind von Schirach. Deswegen, glaube ich, sind die so IP-driven, was die Bücher angeht, weil das noch irgendwie so einen Push gibt in Deutschland. Und so sad es ist, aber die Stars haben wir nicht sonst.
Interessant finde ich ja, dass es Joy eine Zeit lang versucht hat mit Influencer-Formaten, also so Reality, Dokus, Seven vs. Wild, ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht, hatten die das nicht sogar mal angefangen? Ich weiß es nicht genau, das nehme ich vielleicht zurück.
Prime hatte jetzt die letzte Staffel.
Genau, aber es gibt ja dann auch so, weiß nicht, Knossi oder was, die sind ja dann auch bei RTL untergekommen. Mm. Monte wollen sie wahrscheinlich alle haben, ich weiß noch nicht, ob er was macht mal. Aber bei Join war es halt, gab es halt wirklich diese ganzen, so ein bisschen bro-mäßigen Influencer teilweise auch, die dann so eigene Formate bekommen haben. Aaron, den ich persönlich manchmal verfolge und so. Aber das sind halt auch so Sachen, die funktionieren, glaube ich, und die glauben, dass sie funktionieren. Und das ist dann halt so eine alternative Schiene, die du noch fahren kannst, die hauptsächlich da. Und bei Amazon ist es, glaube ich, so ein bisschen Comedy nach dem Erfolg von LOL und so. Da haben sie ja auch neulich dieses Event gehabt in Berlin, wo sie irgendwie 30 Projekte vorgestellt hatten mit deutschen Sachen und auch Formaten und was da nicht alles ist. Dieser Teddy, der da eine eigene Show hatte. Ja, also da gibt es schon eine ganze Menge. Aber ich persönlich also ich weiß nicht, müsste man mal sehen, ob es wirklich so dazu führt, dass die Leute sehen, oh, guck mal, da ist eine coole Comedy-Serie mit denen bei Prime Video, deswegen werde ich es mir mal holen. Oder habe ich sowieso schon und gucke deswegen vielleicht rein? Ist halt die Frage, die es da gibt.
Ich glaube, du hast recht, dass jeder sich so ein bisschen spezialisiert. Also dass Prime sich da so ein bisschen auf LOL und Comedy und Teddy und wie du sagst, irgendwie spezialisiert. Und, was ich fast ein bisschen vermisst habe jetzt bei Netflix, ich hätte schwören können, dass es noch kommt, ich finde, Prime hat sich ja auch sehr auf Sport fokussiert.
Ja, also, ne, die Fußball-Dokus. Also Netflix macht es ja auch mit dem Boxkampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson, den sie gleich zeigen.
Das hätte ich
und der gedacht. Riesige Netflix-Deal, der 5 Milliarden Dollar mit der WWE umfasst, den sie mit keinem Wort erwähnt haben tatsächlich.
Nein, und deswegen wundert es mich so, dass das nicht erwähnt wurde, dass nicht nochmal irgendwie Jake Paul da irgendwie
einfach den Trailer mal zeigen oder so.
Genau. Ja. Und dass sie nicht irgendwie auch in Fußball gehen oder so. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist ja irgendwie der einzige Sport, glaube ich, der wirklich groß und erfolgreich ist, irgendwie Fußball, I don't know.
Aber Fußball ist vielleicht noch zu früh, weil ich glaube, die Lizenzen werden ja jetzt gerade vergeben. Also mich würde es nicht wundern, wenn Netflix oder Prime Video da mitmischen zukünftig.
Genau, und Prime Video macht es ja schon. Ich glaube, sie haben ja irgendwie, keine Ahnung.
Also ich meine Bundesliga, ne? Das ist ja der große Ding.
Aber deswegen, und das finde ich nämlich ganz interessant, weil natürlich Netflix jetzt auch sehr krass auf Sport geht, genau wie du sagtest, international. Das sind wirklich wahnsinnig spannende Deals. Aber in Deutschland dann noch irgendwie Sport so ein bisschen nicht vorhanden ist. Und Prime das ja schon seit Jahren macht. Ich meine, wie viel Prime-Fußball-Dokus haben wir jetzt schon?
Nicht nur Dokus, die haben ja, glaube ich, auch Champions League und da in die Richtung so ein paar Sachen. Aber auf jeden Fall auch viele, ja.
Und das fand ich dann doch ganz interessant. Aber ich glaube, dass du es wirklich so machen musst in Deutschland leider. Du musst auf den Mainstream gehen, denn, sag ich mal, wir, die vielleicht so ein bisschen, oder auch vielleicht die Hörer und Hörerinnen da draußen, die so ein bisschen vielleicht ein bisschen anspruchsvollere Serien oder ein bisschen speziellere Serien schauen wollen, das funktioniert nicht mehr. Du musst da auf Mainstream ballern.
Interessanterweise hat, glaube ich, Amazon in dieser Veranstaltung, von der ich geredet habe, eine Steffi-Graf-Serie drin gehabt. Und ich glaube, RTL hatte ja auch vor kurzer Zeit diese FC Bayern-Serie über die Anfänge mit, oder die erfolgreichen Jahre mit Beckenbauer und Hoeneß und Müller und wie sie alle heißen, gehabt.
Ich fand nämlich ganz schön, das hattest du mir noch geschickt, das war auch ein Interview bei DWDL von Thomas Lückerath. Er hatte mit der Reality-Chefin da von Netflix gesprochen, Wiebke Schodder. Und er stellte die Frage, was ist der größte Mythos, den sie im Dialog mit Kreativen immer wieder aufklären müssen? Und die Antwort von Schodder war, das ist zunächst einmal ja eine gemeinsame Lernkurve, aber der größte Netflix-Mythos, mit dem wir zu kämpfen haben, ist die Annahme, das macht sonst keiner, deswegen macht ihr das doch. Wir bekommen oft noch Ideen, die versuchen, durch die zu kleine Nischentür reinkommen zu wollen. Wir sind unverändert mutig und bereit, neue Wege zu gehen, aber es muss populär sein. Wir müssen in der Breite begeistern.
Es gab ja mal die Zeit wirklich, und es hat, glaube ich, auch South Park persifliert, und da gab es so eine Szene, hier ist Netflix, you're greenlit, wo sie halt wirklich alles durchgedingstert haben, und dann hatten wir halt diese Zeit, wo ganz viel auch nach der ersten Staffel dann wieder ausgesiebt wurde. Also die haben ja wirklich viel auf die Plattform gebracht, haben auch vergleichsweise, wenn du dir die anderen Streamer anguckst, wenig gelöscht. Also wenn dann was entfernt wurde, dann war es irgendwie eine Produktionsfirma, die nicht zu ihnen gehörte, sowas wie Lionsgate oder bei Disney dieser Deal, der dann abgelaufen ist mit den Marvel-Serien oder bei sowas wie Longmire, A&E und so ein paar Sachen. The Killing ist ja auch Fox gewesen. Aber so die Sachen, die sie dann produziert haben oder irgendwann später, als es dann mehr wurde, dass sie ganz viel produziert haben, die blieben ja dann auf der Plattform. Und jetzt ist es halt aber wirklich so, dass sie diesen Zwang zu haben scheinen, dass sie wirklich erfolgreich sein müssen, um irgendwas durchzuwinken. Weil wenn du ja auch auf Social Media gehst, vor allem bei Twitter X, und dann so eine Ankündigung siehst und dann die kaperfreudigen Fans von abgesetzten Formaten siehst, also so nischige Formate, die dann immer noch Monate später nachtrauern, dass Serie XY abgesetzt wurde oder nicht verlängert wurde, Wings Club oder weiß nicht, so britische Formate oder The OA gab es ja auch eine große, kleine Nischen-Fangruppe und viele x-beliebige Beispiele noch. Da siehst du halt auch wirklich, dass du die Leute damit ein bisschen verprellst und musst du halt abwägen, ob diese wirklich populären, breiten Formate dann dir mehr wert sind als irgendwie eine vielleicht auch junge Zielgruppe meistens, die dir dann irgendwann den Rücken kehrt.
Andererseits hast du dann wieder erfolgreiche Serien für auch junge Menschen wie Wednesday, weißt du? Wieder VIPs oder Bridgerton oder was auch immer, weißt du? Sie schaffen es ja immer wieder durch dieses, wir haben so viele Produktionen und jeden Monat haben wir irgendwie 4, 5, 6, also große und noch irgendwie 30 kleine, die da irgendwo rumluschern im Nirvana von Netflix, dass sie es irgendwie immer wieder schaffen, dass ich auch das Gefühl habe, die Leute vergessen dann auch, dass ihre Lieblingsserie abgesetzt wurde. Ja. Es funktioniert ja, 260 Millionen. Genau. Netflix macht 5 Milliarden Gewinn im Jahr. Sie sind ja die einzigen, die richtig profitabel sind in der ganzen Branche. Sprich, genau. Sie machen es richtig. Und ich glaube, dass wir dann einfach, ja, und weiterhin sad sein müssen, dass es halt immer mainstreamiger wird und immer linearer wird. Ne? Also ich meine, wir gucken nachher dann wirklich Love is Blind irgendwie das Finale live. Wir gucken dann, ich weiß nicht, du guckst WWE, ich habe diesen Deal ja auch gar nicht verstanden. Und dann rotten wir uns alle zusammen und gucken Jake Paul gegen Mike Tyson.
Ja, ich finde es interessant, die Top 3 der Streamingdienste, ne? Du hast es schon erwähnt, Netflix 260 Millionen, Prime Video ist so ein bisschen schwierig, die eine genaue Zahl zu finden. Ich habe jetzt 230 Millionen gesehen, aber das glaube ich Prime, also Amazon Prime, ne? Weil Prime Video ist ja meistens inkludiert und Disney ist irgendwo bei 150 Millionen ungefähr. Und ich habe manchmal so den Eindruck, Prime könnte, wenn es wollte, mehr erreichen, aber die wollen irgendwie nicht. So, also natürlich machen die ihren Kram und investieren viel und haben auch einige gut laufende Projekte, sowas wie Reacher und The Boys und diese ganzen Sachen, die wir genannt haben, LOL als internationales Franchise für Comedy, wo es ja 3000 lokale Versionen gibt, aber gleichzeitig lässt man Netflix ein bisschen doch gewähren, dass sie da durchgehen können. Disney ist natürlich rapide angewachsen innerhalb von 2019 bis jetzt. Zu dieser Zahl zu kommen, ist ja auch super imposant, weil Netflix hatte irgendwie, in Deutschland sind die 2014 gestartet, in den USA schon um einiges früher. Aber ich frage mich tatsächlich, wie lange das noch gut gehen kann und ob es irgendwann in absehbarer Zeit in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen Führungswechsel gibt. Da gibt es ja auch so diverse Prognosen oder Analysen, die irgendwann mal gesagt haben, vielleicht 2026 überholt Disney plus Netflix oder nicht. Ich weiß nicht, muss man mal absehen oder abwarten, je nachdem, wie auch da internationale Sportlagen sind mit Indien und so, wo ja auch schon viele Kunden verloren gegangen sind. Und dann gibt es noch so diesen vierten, der aber in Deutschland gar nicht stattfindet, nämlich Warner Brothers, wo so viel Potenzial verschenkt wurde, dass man nicht überall gestartet ist und man ja diese Sky-Deals hatte oder sonst was, der sich halt auch die Butter hat vom Brot nehmen lassen und dann so diese Bummelletzten, die dann noch so an der Relevanz kratzen, Peacock, NBC Universal und Paramount Plus, wo es ein bisschen Trauerspiel teilweise ist, wenn man sich so Monatsneuheiten mit 3 Titeln dann anschaut, wo Leute dann schon irgendwie das Ende der Plattform vorausunken. Das ist schon interessant, was da gerade überall abgeht.
Ja, das Ding ist einfach, dass sie endlich auch mal geschnallt haben, sie müssen profitabel sein. Ich meine, das war ja auch schon krass, du hast Disney ja erwähnt. Ich meine, die sind ja auch dann später gestartet und dann all in. Aber ich meine, die 25 Millionen pro Folge war ja auch crazy, Adam. Was da für Geld rausgeballert wurde. Und du siehst, dass jetzt ja auch die neuen, ich weiß nicht, Star Wars IPs und Marvel IPs sind ja, die werden ja auf viel kleinerer Flamme gekocht. Mhm. Ne, das waren ja wahnsinnige Budgets, die da rausgeballert wurden, die ja auch gut waren. Ich meine, WandaVision fand ich ja fantastisch, aber ich meine, 25 Millionen pro Folge angeblich.
Warum Secret Invasion 200 Millionen kosten musste, fragt sich auch jeder.
Ne, also das war verrückt. Und natürlich muss Disney auch irgendwie profitabel werden, weil, wie du sagst, in Indien irgendwie verdienen sie nicht $15 pro Sub. Und das ist natürlich interessant, dass jetzt irgendwie die Profitabilität sehr viel mehr in den Fokus rückt, als jetzt nur die krasse Abonnentenzahl. Andererseits, du hast Prime erwähnt, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass das Prime-Modell ja auch ganz anders funktioniert. Prime verdient ja auch Geld mit Verkauf. Prime ist ja ein Laden. Ja. Prime ist ein Ramschladen.
Disney aber natürlich auch mit Vergnügungspark und so und
Kino. Genau, aber jetzt auf der Plattform, ich denke ja immer bei Prime, wenn die Serien, die Prime-Serien zu gut sind, kauft ja keiner andere Serien. Ich finde, das ist nämlich immer ganz interessant. Du darfst eigentlich nicht zu gutes Produkt haben, denn sonst leiht keiner mehr oder kauft jemand Barbie.
Was ja, aber das meine? Ist ja alles nur on top. Also ich meine, das ist...
Nee, aber damit machen sie ja immer noch mehr Geld. Mit dem Prime-Zugang, der ja auch on top ist auf die Lieferung, das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, wer abonniert Prime nur für Prime? Also die meisten abonnieren ja Prime wegen kostenloser Lieferung und gucken dann irgendwie Prime. Aber sie verdienen ja Geld mit den anderen Sachen. Und ich meine, jetzt ist da noch Werbung drin. Ne? Werbung haben wir noch gar nicht angesprochen, das Thema. Profitabilität ist halt das glaube ich, der Fokus jetzt. Und du, wie du schon sagtest, bei bei Paramount sieht es ja wirklich düster aus. Also ich meine, sie haben ja die Sachen schon von der Plattform genommen und wir haben über, was war das hier, Zeitverbrechen auch gar nicht gesprochen, was auf der Berlinale seine Premiere feierte und nicht zu sehen ist momentan, Stand jetzt in Deutschland. Sie haben ja auch Germany's hier, wie heißt das, die deutsche Variante von
Drag Race,
die ich ja wirklich gern geguckt habe. Klar, da hätte man auch unsere Sachen ein bisschen besser machen können, aber es war trotzdem ein interessantes Produkt, was ja auch international geguckt wurde. Das kannst du ja gar nicht mehr gucken bei Paramount.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Und natürlich jetzt auch bei Warner, es wird super spannend werden, was jetzt mit dem Deal passiert, weil der läuft 25 aus. Ob wir dann wirklich noch einen Max, wie es jetzt hier heißt, also ein HBO Max, also Max, in Deutschland überhaupt noch haben werden oder ob sie auch sagen, nee, fuck it, wir wollen gekauft werden oder wir wollen uns irgendwo zusammentun und nachher haben wir dann irgendwann vielleicht wirklich nur noch drei große Anbieter für $25 im Monat und ich glaube nicht, dass wir dann bessere Qualität sehen dadurch.
Ich finde halt so interessant auch, dass Netflix auch so ein bisschen Comeback-Kid ist. Natürlich waren sie immer Marktführer, aber ich erinnere mich an dieses Quartal, wo sie Kunden verloren hatten, der Aktienkurs in den Keller gerauscht ist und kurz danach haben sie halt im nächsten Quartal und in jedem folgenden Quartal wieder Kunden gewonnen, Werbung eingeführt, mehr Geld gemacht als je zuvor. Wir haben es auch ein bisschen abgeschrieben. Wir hatten auch wirklich damals gedacht, durch die Werbung gehen ganz viele Leute flöten, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Aber es ist schon beeindruckend einfach, was die teilweise immer noch so auf die Beine stellen und wie sie es halten und alles das als kleiner DVD-Verschicker, der irgendwann mal angefangen hat zu diesem Global Powerhouse, was jetzt irgendwie wahrscheinlich mehr Serien produziert als fast, ich würde fast sagen, als die nächsten zwei Marktbegleiter zusammen oder so.
Ich glaube, was natürlich auch ein guter Move war, dass das Password-Sharing, ne, eingestellt wurde. Ich merke, dass natürlich dadurch auch bei mir im Freundeskreis weniger Leute Netflix haben. Ich glaube, dass das auch nochmal die Zahlen jetzt auch erhöht hat, logischerweise. Deswegen würde ich auch weiterhin sagen, dass die Subs irgendwann stagnieren werden, denn irgendwann ist die Welt ja auch vernetflixt. Also da gibt es jetzt keine Absatzmärkte mehr und wenn die Leute jetzt ihre Passworte nicht mehr scheren und das sozusagen behoben wird, dann gibt es einfach irgendwann keine Leute mehr, so ungefähr. Aber ja, die Profitabilität ist natürlich wahnsinnig in den Fokus gerückt. Und da ist natürlich Netflix einfach super. Ich meine, die machen jetzt mit ihren 260 Millionen Subs irgendwie, ich weiß nicht, 30, 34 Milliarden Umsatz im Jahr. Und davon sind einfach mal über 5 Milliarden Gewinn. Und das wird sich ja in den folgenden Jahren wahrscheinlich, also je nachdem, wie viel Geld sie investieren, wenn sie jetzt noch mehr in Reality investieren, könnte das ja auch nochmal hochgehen auf 6, 7 Milliarden.
Ja.
Also spannend, 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 spannend. Wir bleiben dran, Adam, würde ich sagen. ihr habt einmal so ein bisschen gehört, was also Netflix da Next in Deutschland präsentiert hat. Wenn ihr auch in Zukunft mehr von diesen Veranstaltungen hören wollt, wo wir vielleicht auch ab und zu mal hingehen dürfen, dann schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de oder folgt uns auch auf Social Media. Ich glaube, du hast ja auch ein bisschen gepostet von dem Event gestern. Wo kann man dir auf Social Media noch folgen, Adam?
Genau, Instagram, Threads und X. da bin ich awesome Arndt. Genau. Und dir, Hanna?
Ich bin @mediahohe bei Instagram, wo ich ein kleines Pic gepostet habe, nicht so viel. Und ich bin sonst @hannahuge auf Twitter, X, Blue Sky, wie sie alle heißen. Sorry, ich habe langsam irgendwie auch den Überblick verloren. Und wir wollen natürlich auch in Zukunft wieder ein paar mehr Podcasts auch zu Serien produzieren. Wir haben da so ein bisschen, genau, in den letzten Wochen so ein bisschen schleifen lassen. Wir haben aber auch noch den Start der neuen Walking Dead Serie auf der Platte. Und wir können schon vorweg sagen, The Ones Who Live ist erstaunlich gut.
Ja.
Ich würde sagen, es ist die beste, es ist besser als TVD seit Staffel 5 ungefähr.
Ja. Also je nach Vorliebe spielt Daryl Dixon da vielleicht noch ein bisschen mit, so. Aber es ist schon hochwertig und qualitativ deutlich besser als vieles, was da abgeliefert wurde in den letzten Jahren.
Genau, und dann kommt ja, wie gesagt, Gentleman ist gerade auch sehr gut bei Netflix, was man schauen kann. Oder nächste Woche natürlich dann Three Body Problem, der große Sci-Fi-Hit, der dort auch startet. Da kommt einiges wieder. Ich glaube, The Regime werden wir keinen Podcast mehr zumachen.
Was?
Also, und ansonsten schaut nochmal ins Archiv oder schreibt uns gerne, was ihr auch gerade guckt, wo wir vielleicht nochmal was machen könnten zu. Oder wenn ihr vielleicht auch nochmal so ein Deep Dive haben wollt in vielleicht so Business-Themen, gebt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns. Und ansonsten bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Hold up. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.